Guten Tag, mein Name ist Christoph Sochert und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge der Unternehmerschaft Düsseldorf heute am 29. Mai. In unserem Experten-Talk geht es gleich um das Thema Nachhaltigkeit und um eine neue Initiative in Düsseldorf und um einen neuen Podcast. Neu in der Sendung ist unsere Wochenvorschau und wie immer auch dabei die letzten Worte. Zu unserem ersten Thema. Kürzlich las ich in der Frankfurter Rundschau folgende Sätze. Dass Schüler und Lehrer sich gegenwärtig nur dann digital vernetzen können, wenn sich ein Förderverein, ein Landrat oder eine Schulsenatorin für eine zeitgemäße IT-Infrastruktur eingesetzt haben, wirft dunkle Schatten auf die Bildungsrepublik Deutschland. Die Lehrkräfte müssen die Lernplattformen aus den Nullerjahren ebenso als Ausdruck fehlender Wertschätzung begreifen wie die Generation der Digital Natives. Insofern ist es erfreulich, dass die Zeiten des Corona-Lernens das E-Learning insgesamt beschleunigen. Autor dieser Zeilen ist Tim Engartner. Herr Engartner ist Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Uni Frankfurt und dort Direktor der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Das ist natürlich nur eine Meinung. Und es stimmt auch, dass Corona auf die Mängel im Schulsystem aufmerksam gemacht hat. Es stimmt aber auch, dass das E-Learning durch die Corona-Krise auch an unseren Schulen beschleunigt wurde und beschleunigt wird. So werden alte Modelle wie Moodle zum Beispiel neu gelebt und andere Plattformen wie iSurf und Lonet werden aktiviert. Und es gibt Lehrkräfte, die sich in diesem Bereich ausprobieren, die neue Dinge entwickeln und auch neue Lernplattformen und Lernmethoden konzipieren und überlegen, wie man diese an Schulen einsetzen kann. Eine Bekannte von mir zum Beispiel, Lehrerin in Essen, macht im Augenblick sehr viel mit dem Tool Padlet. Das habe ich dann auch kennengelernt und nutze es mittlerweile auch. Aber es gibt auch Lehrkräfte, die sich mit ihren Kids auf Zoom treffen. Ja, und es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit diesem Thema schwer tun. Aber woher sollen sie es auch lernen? Gefordert und gefördert wurde dieses neue Denken vor Corona eigentlich nicht so sehr. Nur in zum Beispiel den MINT-Schulen NRW. Aber das sind auch nicht längst alle Schulen in unserem Bundesland. Erst seit Corona gibt es dieses digitale Lernen und die Zeiten von Präsenz- und Distanzlernen, die wird es auch noch vermutlich sehr lange geben. Was also ist zu tun? Nun, erstmal müssen die versprochenen 5,5 Milliarden vom Digitalpakt in den Schulen ankommen, und zwar in jeder Schule ankommen. Viele Schulleiter und Schulleiterinnen belächeln solche Meldungen über einen möglichen Geldsegen. Auf der anderen Seite werden auch andere Probleme dadurch nicht gelöst. Es fehlt nämlich immer noch an Personal und es fehlt an Geld für Infrastruktur. In der Frankfurter Rundschau heißt es dazu, im Jahre 2025 werden allein an Grundschulen hierzulande mindestens 15.000 Lehrer fehlen. Und schon jetzt sind die Betreuungsschlüssel an allen Schulformen ausbaufähig. Erst recht, wenn man sich an erfolgreichen Bildungsnationen wie Finnland oder Schweden orientiert. Während die Stadtstaaten Berlin und Hamburg im Schnitt jeweils 10.000 Euro pro Schüler ausgeben, sind es in NRW nur knapp 7.000 Euro. So die Frankfurter Rundschau. Mir stellt sich dabei aber auch eine ganz andere Frage. Wie digital müssen Schulen eigentlich sein? Wir haben uns bei unserem Thema der beruflichen Orientierung schnell und effektiv auf Distanzlernen umgestellt. Wir haben Lernplattformen entwickelt, wir haben sogar ein digitales Lernzentrum entwickelt. Ich glaube, dass wir das Thema Distanzlernen und Präsenzphasen in den Schulen und auch an externen Lernorten ganz gut beherrschen. Dabei merken wir aber auch, dass viele Schüler kaum erreichbar sind durch digitale Lernangebote. Das hören wir auch aus vielen, vielen Schulen. Eine Lehrerin eines Gymnasiums in Mönchengladbach hat mir zum Beispiel unlängst berichtet, dass sie für ihre Schüler ein Zoom-Meeting anbietet. Aber von den 30 Schülerinnen und Schülern sind immer nur 10 dabei. Und das ist immerhin ein Gymnasium. Und in den Schulen, in denen es viele Hartz-IV-Kinder gibt, an denen wir auch aktiv sind, da sieht die Quote noch viel, viel schlechter aus. Viele Haushalte haben keinen Computer und die Anschaffung wird auch zumindest über den Staat aktuell nicht finanziert. Also müsste das Geld direkt den Schulen zufließen. Also nicht den Haushalten, sondern den Schulen. Und die Schulen entscheiden dann, wie die Kids entsprechend versorgt werden. Also früher hat man sich quasi bei der Schule die Atlanten ausgeliehen und heute vielleicht das iPad. Warum eigentlich nicht? Klar wird uns aber auch, dass Präsenzlernen oftmals effektiver ist. Dies berichten uns die Lehrerinnen und Lehrer und das spüren wir auch bei unseren Angeboten. Eine Lerngruppe, die realistisch in einem Raum ist, die zieht sich generell durch und mit. Da wird jeder mitgezogen und jeder hat plötzlich Spaß und ist interessiert auch an Themen, die sonst vielleicht nur am Rande vorkommen. Aber zu Hause alleine lernen oder sich mit der Arbeits- und Berufswelt alleine zu Hause zu beschäftigen, das erfordert sehr viel Selbstmotivation und auch Selbstmanagement. Ganz zu schweigen vom Lernen zu lernen, das haben viele Schülerinnen und Schüler bis heute nicht gelernt. Tim Endgartner schließt mit den Worten: Zugleich sollte die Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler durch das derzeitige Homeschooling der Zugang zu einer warmen Mahlzeit, zu einem gewaltfreien Lernumfeld sowie zu vertrauten Kontaktpersonen genommen wurde, Anlass sein, unser Schulsystem bildungs-, sozial- und steuerpolitisch zu reformieren. Es gibt also viel zu tun bei diesem Thema und mehr dazu finden Sie in unserem Blog unter www.kompetenzzentrum-düsseldorf.de. Und jetzt machen wir eine kurze Musik und dann geht's los mit unserem Expertentalk und unserem Unternehmerporträt aus Düsseldorf. Ja, wir sind heute zu Gast mit unserem Podcast bei Markus Schüssler, Unternehmer in Düsseldorf. Und wir wollen uns heute über sein Lieblingsthema Nachhaltigkeit unterhalten. Aber zu Beginn haben wir eine Warm-up-Frage, Herr Schüssler. Das ist zum ersten Mal, dass wir das jetzt machen. Demnächst bekommt das jeder Gast von uns gestellt. Und meine Warm-up-Phase an Sie wäre heute: Was ist der beste Tipp, den Sie jemals von jemandem erhalten haben?
Ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob das ein Rat, ein Tipp oder eine Erkenntnis war. Es war zumindest ein Hinweis darauf, dass sich bestimmte Berufe eigentlich eher für die Selbstständigkeit eignen. Und dazu gehört eben mein Beruf auch. Als Kreativer und Designer bin ich eigentlich ein klassischer selbstständigen Beruf. Oder habe ich einen klassischen selbstständigen Beruf? Und das war für mich auch eine unternehmerische Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Und insofern ist es ein Rat gewesen, auf der einen Seite von Kollegen, die gesagt haben: Mensch, du hast eine unternehmerische Ader, mach da was draus. Und auf der anderen Seite auch ein Stück weit Abenteuerlust und das Gefühl, nicht mit dem, was man schon geschafft hat, immer zufrieden zu sein. Und unternehmerische Freiheit in einem Kreativberuf, ob das jetzt der Kreative in der Agentur ist oder ein Architekt ist, das war für mich einfach ein sehr, sehr großes Ziel.
Wir haben ja in Corona-Zeiten auch schon häufiger über Kommunikationsagenturen berichtet und über die Lage der Agenturen. Jetzt sind Sie ja auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, Inhaber der Agentur Mehr Plus hier in Düsseldorf.
Wie haben Sie denn so die Zeiten von Corona mit Ihrer Agentur erlebt?
Also wir sind als Agentur dadurch, dass wir im Bereich Bauen und Wohnen sehr stark platziert sind, nicht so sehr von der Krise oder von den ausbleibenden Projekten betroffen, weil die Bauindustrie eigentlich immer weiter gearbeitet hat, auch in der Krise. Andere Bereiche, wie zum Beispiel die Messeabteilung, da ist uns natürlich auch das Geschäft einfach weggebrochen in der Corona-Krise oder besonders Anfang des Jahres, als die großen Leitmessen stattgefunden haben. Und uns fällt auf, es ist halt wahnsinnig schwer, gerade neue Projekte nach vorne zu bringen, neue Projekte in der Industrie zu platzieren. Und ich habe persönlich das Gefühl, wir müssen jetzt eigentlich unheimlich viel Tempo machen. Und dieses Tempo, das bleibt noch ein bisschen aus. Und das ist ein Teil unserer Krisenerfahrung, sage ich mal.
Okay, also nicht die Ruhe aus der Corona-Zeit mitnehmen, sondern wieder schneller werden.
Naja, so richtig Ruhe hatte, glaube ich, keiner von uns, weil ich finde, die Corona-Zeit, die hat unterschwellig unglaublich nervös gemacht. Und selbst wenn man im Homeoffice gesessen hat und vermeintlich entspannt war, ist trotzdem so eine unterschwellige Nervosität da gewesen, wo geht das eigentlich alles hin? Ich denke, das ist für jeden von uns einfach eine riesige Belastung gewesen. Dennoch, mit der Lockerung müssen wir besonders viel Gas geben und ein Stück weit auch das aufholen an Projekten, was jetzt vielleicht liegen geblieben ist, bevor wir wieder alle in die Sommerferien gehen.
Mhm. Wenn man Sie so erlebt, und ich habe das Glück, dass ich schon längere Jahre das auch darf, dann wirken Sie so für jemanden, der nicht weiß, aus welcher Szene Sie kommen, dass Sie gar nicht so ein PR-Fuzzi sind, sag ich mal, sondern dass Sie irgendwie irgendwo ganz anders herkommen. Trotzdem sind Sie natürlich ein sehr erfahrener Mensch in dieser Branche, haben auch schon sehr lange Ihr Unternehmen hier in Düsseldorf. Wie sind Sie da hineingerutscht?
Ja, also es war kein Versehen, sondern es war so, dass ich eigentlich von Anfang an Grafiker werden wollte. Bis ich dann erkannt habe und gelernt habe, dass es in Agenturen eben auch Berater, Konzeptioner und Texter gibt. Und ich festgestellt habe, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Als Konzeptioner arbeiten und Ideen platzieren. Sie haben recht, vielleicht bin ich nicht der extrovertierte Werber, den man von einer Agentur so erwartet oder den man aus Großagenturen kennt. Und es ist auch Fakt, dass wir hier in der Agentur eigentlich nicht für Pillepalle angetreten sind. Und wir haben knackige Themen, die wir lösen. Und das ist auch das, was uns Spaß macht. Uns macht es besonders Spaß, Kommunikationsaufgaben zu lösen, die es in sich haben. Und deshalb sicherlich auch unser langjähriger Bezug zur Nachhaltigkeit.
Genau, da wären wir schon beim Stichwort über das Thema, das wir heute sprechen wollen, nämlich die Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Thema, was Sie sich schon seit Längerem auf die Fahnen geschrieben haben. Wir sprechen ja gleich auch nochmal über The Balcony, eine Initiative von Ihnen, die sich auch mit dieser Thematik beschäftigt. Was ist Ihnen so wichtig an diesem Thema oder warum legen Sie so großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit?
Naja, das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr umfassendes Thema und wir arbeiten jetzt eigentlich schon seit über 20 Jahren in Themenfelder, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Im Schwerpunkt Klimaschutz, Umweltschutz, Energiewende. Und wir arbeiten also für die Industrie und begleiten unsere Kunden in Nachhaltigkeitsprozessen beziehungsweise arbeiten oder entwickeln Kampagnen für Produkte, die die Energiewende nach vorne bringen. Das sind oftmals Produkte wie zum Beispiel Solaranlagen, Wärmepumpentechnik, Lüftungstechnik. Und weil wir einen persönlichen Bezug zu den Themen haben, können wir uns in diese Themen besonders gut einbringen. Und ich bin halt auch ein Geschäft oder ein Inhaber einer Agentur, der eben nicht ein SUV fährt, sondern mit dem Hollandrad fährt. Und dadurch ist die Nähe zu den Themen auch da. Und ich glaube, wir sind da einfach überzeugend und können da punkten.
Sie sprechen auf Ihrer Webseite von dem Begriff urbanes Miteinander. Ich habe so den Eindruck, dass das für Sie auch da so ein Schwerpunkt ist. Wohin geht aus Ihrer Sicht so der Trend? Richtung Stadt oder Richtung Land?
Also ich glaube, es gibt da ein sowohl als auch. Also wir konzentrieren uns auf das Thema Ballungsräume, weil im Ballungsraum passiert eben sehr, sehr viel. Da ist die Notwendigkeit für Veränderung da. Wenn man jetzt an das Thema Mobilität zum Beispiel denkt, an das Thema Klimaschutz denkt, an das Thema Infrastruktur denkt, ist im Ballungsraum einmal das kreative Potenzial da, neue Ideen zu entwickeln und auf der anderen Seite eben auch die absolute Notwendigkeit, etwas zu tun und auf engstem Raum möglichst viele Menschen zu begeistern und zu erreichen. Sicherlich gibt es auch, sage ich mal, eine Landflucht beziehungsweise eine Stadtflucht. Das heißt also, wer sich jetzt Großstadt nicht mehr leisten kann oder leisten mag oder viel Platz braucht, weil er eine große Familie hat, der geht dann eher nach draußen. Aber für uns im Bereich Klimaschutz ist die Stadt der Bereich, wo am meisten zu tun ist und am meisten Kommunikationsarbeit auch geleistet werden muss.
Wenn man das nochmal thematisiert, was Sie gerade gesagt haben, von wegen Urbanität und Stadt, würde mich sehr interessieren, was da Ihre Visionen sind. Also Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn man Visionen hat, oder soll man zum Arzt gehen. Aber trotzdem würde ich von Ihnen gerne mal so Ihre Visionen hören, in welche Richtung das gehen kann oder gehen soll oder gehen wird.
Also was ist eine Vision? Vielleicht ist es so, dass wir uns mit der Initiative The Balcony orientieren wir uns an den 17 Zielen der Vereinten Nationen. Das hört sich jetzt irrsinnig hochtrabend an, aber es sind die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Es ist eine Agenda und es ist eine Mitmachagenda. Also jede Initiative, jedes Unternehmen, jede Privatperson kann mitmachen und sich mit diesen Zielen auseinandersetzen. Insofern haben wir nicht unbedingt eine Vision, aber wir haben klare Ziele und Orientierungen, die wir vorantreiben wollen. Und das Schöne an dieser Agenda ist wirklich, dass es eine Jedermann-Agenda ist. Kann man auch nachlesen im Internet, 17 Ziele der UN. Da findet sich jeder wieder und jeder kann in seinem Bereich einfach etwas tun.
Woraus besteht The Balcony insgesamt? Also nicht nur aus der Begrünung eines Balkons, nehme ich an, sondern da steckt wahrscheinlich noch mehr dahinter.
Ja, The Balcony ist ja ist eine Plattform, wo wir versuchen, unterschiedliche Themen eben zu platzieren. Und wir machen einen Podcast, wir haben die Internetseite, wir haben ein Kunstprojekt. Es ist ein sehr, sehr offenes Konzept und wir docken eigentlich immer mehr Ideen an dieses Projekt The Balcony auch ran. Und das Schöne ist, jeder hat mit einem Balkon eigentlich eine positive Assoziation. Auf dem Balkon zu sitzen macht einfach Spaß. Und der Balkon war auch immer schon eine Plattform, um nach außen zu gehen. Und insofern ist The Balcony ein Sammelbegriff für viele, viele nachhaltige Gedanken und Aktionen, die wir planen als Agentur.
Jetzt ist ja, also wenn man jetzt hier reinkommt in das Agenturhaus, sage ich mal, finde ich alles sehr stylisch, also von den PCs bis hin zu den Lampen, auf die ich gerade gucke, aber auch die Webseiten, die unterschiedlichen Webseiten, auch der Podcast, über den wir gleich nochmal sprechen werden, da legen Sie ja großen Wert auf The Balcony Musik, Bossa Nova Musik, auf The Balcony Catering, gutes Essen, also Genuss ist, glaube ich, für Sie auch ein wichtiges Stück Leben. Ist das kein Widerspruch zu dem ökologischen Bewusstsein, das Sie thematisieren?
Ich denke nicht. Also vielleicht ist das auch ein riesengroßes Missverständnis einfach. Es kommt darauf an, nach welchen Werten sich orientiert. Und wenn ich wirtschaftlich, gesellschaftlich nachhaltige Werte verfolge, dann habe ich damit auch eine unglaublich hohe Lebensqualität. Natürlich ist es so, wenn ich mit meinem SUV beim Kindergarten vorfahre und da protze, dann sind das andere Werte, als wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Balkon begrüne und versuche, aus einem kleinen urbanen Raum ein Biotop zu machen und meinen Balkon als Klimabotschafter zu platzieren. Das ist eine, Das sind andere Werte. Und ich denke aber, spätestens seit Fridays for Future haben wir ja auch in der Breite und in der Masse verstanden, dass es so nicht weitergeht. Das sind aber Themen, die schon ganz, ganz lange Zeit uns beschäftigen. Also es ist nicht so, dass das von heute auf morgen kommt, sondern eigentlich wissen wir seit den 60er Jahren, dass wir so nicht weiter wirtschaften können, dass Öl begrenzt ist, dass CO2 ein Killer ist. Und wir tun eben zu wenig, weil wir Angst davor haben, Angst vor Veränderungen haben, Angst davor, uns diesen Themen wirklich zu stellen. So langsam sickert es aber durch und wir müssen auf nichts verzichten. Also wir müssen bei unserer Ernährung auf nichts verzichten, wir müssen bei unserer Energieerzeugung auf nichts verzichten. Wir können den Lebensstandard beibehalten, wir müssen einfach über unsere Werte nachdenken. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade schon den Podcast erwähnt. Das ist ja quasi in dieser Modulreihe oder in dieser Idee jetzt ein neues Element. Was hat Sie in die Podcast-Szene getrieben?
Naja, es ist so, dass wir mit The Balcony, mit der Initiative, probieren wir immer neue Sachen aus. Und uns hat es einfach gereizt, einen Podcast zu machen. Und wir wollten das als kleines Gesamtkonzept innerhalb der Initiative The Balcony machen und haben überlegt, es muss Musik geben, es muss leckeres Essen geben, natürlich vegetarisch. Und wir sitzen auf dem Balkon, weil man auf dem Balkon wunderbare Gespräche führen kann.
Sie wollen die Idee des Podcasts auch weiterentwickeln und suchen Partner. Was für Partner können das sein? Was sollen die tun?
Also, wir suchen Projektsponsoren, die Lust haben, bei mir zu Hause mit mir zusammen auf dem Balkon zu sitzen. Die Musik ist live, das Essen ist da und wir wollen einfach Nachhaltigkeitsthemen vom Thron auf den Balkon holen. Unterschiedlichste Themen sind da möglich, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Es ist ein Riesenthemenbereich und wir möchten Menschen die Chance geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und da bietet sich halt ein neues Medium, ein Podcast eben an.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über den Podcast gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal reinhören, das tun wir auch gleich. Bevor wir das aber tun, wollte ich Danke sagen, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte, dass Sie offen über Ihr Lieblingsthema auch gesprochen haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr erfahren wollen über die Initiative, dann schauen Sie einfach nach unter www.thebalcony.de oder auch bei uns auf der Webseite. Da finden Sie auch alle Kontaktdaten von Herrn Schüssler auf unternehmerschaft.de. Herr Schüssler, vielen Dank.
Lieber Herr Sochert, vielen Dank für die Möglichkeit, für das Gespräch heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Ihre Zuhörer The Balcony mögen und vielleicht der andere mit an Bord kommt, ein oder andere mit an Bord kommt.
Prima. Und dann hören wir jetzt einfach mal rein und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören bei The Balcony Podcast.
Willkommen beim Podcast von The Balcony. The Balcony ist eine Marke, eine Initiative und ein leidenschaftliches Projekt für verantwortungsvollen Lifestyle, orientiert an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
Bei unserer Podcast-Serie treffen wir spannende Menschen zum Balkongespräch und holen das anspruchsvolle Thema Nachhaltigkeit vom Thron auf den Balkon. Wir finden, dass eine nachhaltige Überzeugung nicht nur unglaublich wichtig ist, sondern vor allen Dingen richtig Spaß machen soll.
Wir haben eine Situation und die ist wirklich einmalig. Wir können von den Besten der Besten lernen. Wir können uns die besten Professoren der Welt ins eigene Wohnzimmer holen. Und das ist großartig.
Heute treffen wir den Unternehmensberater Sebastian Koch zum Balkongespräch auf Balcony in der Düsseldorfer Karlstadt.
Unser Thema ist soziale Nachhaltigkeit. Genauer gesagt sprechen wir darüber, warum lebenslanges Lernen eine gesellschaftliche Verantwortung darstellt und was Bildung mit der Rente von morgen zu tun hat.
Im Hintergrund hört ihr übrigens die ganz chillige Musik von Claudia und Mang. Aber zu Sebastian. Sebastian, wir starten vielleicht am besten mit ein paar Worten zu dir. sag doch mal, warum dir das Thema so wichtig ist. Bildung, Nachhaltigkeit, was steckt da drin?
Ja, liebe Carmen, lieber Markus, super, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ich freue mich ganz außerordentlich auf dieses Balkongespräch mit euch gemeinsam. Vielleicht ein paar Fakten zu meiner Person. Naja, ich heiße Koch und wohne in Essen, von daher habe ich zu meinen Hobbys fast alles gesagt. Und bin Vater von 3 Kindern, verheiratet, habe 20 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und mich im Wesentlichen mit Fragen der Transformation und Digitalisierung auseinandergesetzt und mich sehr stark mit Technologie beschäftigt. Und in dem Zusammenhang ist mir soziale Nachhaltigkeit einfach ein großes Anliegen geworden, einfach deshalb, weil wir sind unglaublichen Veränderungen ausgesetzt. Jeder Einzelne, jeden Tag, man kann das überall beobachten. Wenn man sich das vorstellt, dass es vor 12 Jahren noch kein Smartphone mit einer Scheibe gab, auf der man rumwischen konnte, und heute aber mit diesem Smartphone unsere Bankgeschäfte erledigt werden können, Spiele gespielt werden, Zeitschriften aufgerufen werden, Bahntickets gebucht werden etc., dann stellt man fest, dass in dieser kurzen Zeit sich die Gesellschaft unglaublich verändert hat. Und wenn ich dann mit meinen 3 Kindern gemeinsam so ein bisschen auf die Aus- und Fortbildung in der Schule schaue, dann stelle ich fest, in der Schule läuft eigentlich alles wie immer. So wie bei mir damals. Das ist jetzt 30 Jahre her. Aber die Art und Weise, wie unsere Kinder ausgebildet werden, hat sich nicht wirklich geändert. Es ist fast grundlegend identisch zu dem, wie ich die Schule verlassen habe. Mich beschäftigt das sehr. Ich glaube, dass wir eine große Verantwortung haben, Dinge zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Und zwar nicht nur, weil wir es einfach wollen, sondern weil wir auch eine Verpflichtung haben, es zu tun. Wir müssen in der Lage sein, mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn auf Augenhöhe unterwegs sein zu können und müssen uns anschauen, wo Veränderung auf der Welt stattfindet. Und insbesondere im Bildungsbereich habe ich durch viele Besuche auch im Ausland von Schulen und Bildungseinrichtungen festgestellt, dass viele Staaten bei diesem Thema, insbesondere wenn es um Fragen des lebenslangen Lernens geht, weiter sind und dies als selbstverständlich betrachten. Für sich, für die Gesellschaft und mit Mut voranschreiten. Mit Mut voranschreiten, Digitalisierung in ihr Leben beispielsweise auch zu übernehmen und zu sagen, was kann ich verändern, was mir gut tut, was uns als Gesellschaft gut tut. Und das in der Tat, Carmen und Markus, das beschäftigt mich. Jeden Tag. Und ich freue mich wirklich, dass wir heute darüber sprechen können.
Nochmal kurz nachgefragt, Sebastian. Was genau meinst du mit individuellem Lernen?
Na, ich glaube, dass die Technologie von heute und die Globalisierung eben auch dazu geführt haben, dass wir eine unglaubliche Fülle von Lerninhalten auf der ganzen Welt haben. Und der Zugang zu diesen Inhalten ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Beispielsweise kann ich mir über YouTube sehr viele Videos anschauen. Ich kann mir Tutorials angucken zu Themen, die ich noch nicht verstanden habe. Oder wenn meine Kaffeemaschine kaputt geht, dann weiß ich auch, wie ich sie reparieren kann. Und in dem Zusammenhang glaube ich, wir müssen mutig sein, neue Dinge einfach in dieser Welt der Möglichkeiten auszuprobieren. Das fällt manchen vielleicht gar nicht so leicht. Viele nutzen das schon ganz natürlich. Wenn ich so auf meine Kinder schaue oder auf mich selbst, wenn ich etwas nicht weiß, gucke ich mir an, ob es dazu irgendwo eine Erklärung gibt. Aber wenn ich natürlich schaue, wie sich Arbeitsmärkte verändern etc., dann wissen wir oft nicht so genau, wohin die Reise geht. Und ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, dass wir selber mal in uns hineinhorchen und sagen, was kann ich besonders gut und was kann ich vielleicht nicht so gut.
Wir kommen zu unserem neuen Programmpunkt, zu unserer Wochenvorschau. Am 4. Juni gibt es bei uns das Online-Training Virtuelle Teams führen. Virtuelle Teams zu führen, das ist eine große Herausforderung. Man kann mal eben nicht ins Nachbarbüro gehen oder sich vor Ort in der Kaffeeküche austauschen. Damit die Zusammenarbeit auch virtuell erfolgreich funktioniert, dafür gibt es Tipps von unserer Trainerin Christina Opelt. Sie liefert den fachlichen Input und es gibt auch jede Menge Raum zum Austausch. Am 5. Juni geht es bei uns um ein Update Urlaubsrecht mit Christian Vollrath, Direktor des Arbeitsgerichts in Bochum. Wir klären Fragen wie, wie hoch ist der gesetzliche Mindesturlaub, welche Sonderfälle bietet das Urlaubsrecht und was passiert mit dem Resturlaub. Und am 2. Juni gibt es einen Livestream der IHK Düsseldorf zur Kommunalwahl, die ja am 13. September stattfinden wird. Hier diskutieren am Dienstag die Kandidaten mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr dazu auf der Webseite der IHK Düsseldorf. Und damit geht auch unser Podcast schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Ein Thema, ein Gedanken, eine Idee. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am Mittwoch auf Antenne Düsseldorf ab 19.04 Uhr bei der Düsseldorfer Wirtschaft oder auch an dieser Stelle am kommenden Freitag. Und zum guten Schluss habe ich noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren WhatsApp oder unseren neuen Telegram-Kanal. Und wie das geht, das erfahren Sie auf unserer Webseite www.unternehmerschaft.de. Ja, und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss und da dürfen die letzten Worte natürlich nicht fehlen. Sie kommen diesmal von Carmen Porschen. Bleiben Sie uns gewogen und natürlich gesund. Ihr Christoph Sachert von der Unternehmerschaft Düsseldorf.
Ja, was uns wahrscheinlich allen durch den Kopf geht und mir besonders, ist das Thema Reisen, was ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit besonders schwierig ist. Für mich ist das schwierig, weil ich gerne reise, auch gerne weit weg reise. Ich musste gerade eine New York-Reise absagen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ich da schon immer mal hin wollte und ja, jetzt klappt es leider wieder nicht oder hat es nicht geklappt. Aber ich war letztes Jahr im Spätsommer in China, 3 Wochen. Und das war eine ganz, ganz tolle Reise, zwar auch ja, sehr ungewöhnlich, was man dort so gesehen hat und was man dort kennengelernt hat, aber auch sehr spannend. Mein absolutes Highlight war die chinesische Mauer, das Wandern auf, ja, auch auf Stücken, die eigentlich gar nicht mehr so betreten werden. Da darf man so ein bisschen rumtouren, habe ich mal ausprobiert, ist ein ganz tolles Gefühl gewesen. Und das ist etwas, wovon ich immer noch zehre und das hilft mir ein bisschen, über diese Zeit zu kommen und ich hoffe aber natürlich, dass man bald wieder reisen darf, weil dann muss ich auch wieder in die Ferne schweifen.